Ich mag das immer nicht, diese Diskussion, der Markt ist so. Warum sage ich das? Weil wir sind der Markt. Wir sind ja diejenigen, die entscheiden, was im Markt passiert.
Die Masse der Mütter ist zwischen 25 und 35, ist auch mit Hip-Hop sehr vertraut. Und wir wollen die ansprechen, und zwar in ihrer Sprache. Darum geht's uns immer.
50% der Nutzer sind ja gar nicht Nutzer, die das für Babys nutzen, sondern es sind Nutzer, die die Rezeptur so gut finden, weil es sehr gut ist, wenn man Probleme mit der Haut hat.
Wir sparen auch nie an Rohstoffen. Ganz generell nicht. Das ist einfach Quatsch. Unser Weg ist genau andersrum.
Hallo, ich bin Linda Zervakis und ihr seid bei Katjes packt aus. Ich spreche hier regelmäßig mit den beiden Geschäftsführern über die Marke Katjes. Und heute geht es um ein Produkt, das vermutlich sehr, sehr viele von uns kennen, bevor wir überhaupt sprechen konnten, nämlich Bübchen. Und die Frage ist, warum kauft ein Fruchtgummiunternehmen plötzlich eine Babymarke? Seit 2020 gehört Bübchen zu Katjes International. Und ich will herausfinden, was steckt dahinter? Warum machen die das? Und das bespreche ich mit den beiden, nämlich mit Bastian Fassin und Tobias Bachmüller. Und wir haben einen Gast wieder in dieser Sendung, Isabel Heisterkamp. Sie ist die Marketingleiterin von Bübchen. Herzlich willkommen.
Danke.
So, Katjes steht für Süßwaren, ist klar. Bübchen für Babypflege. Warum passt das zusammen?
Weil es beides Konsumgütermarken sind. Wir kaufen ja Firmen, die gute Marken haben und aus unserer Sicht unterentwickelt sind. Und in dem Fall war das ja so, dass das ursprünglich zu Nestle gehörte. Für Nestle ist zwar Marktführer in Deutschland, Bübchen, aber für Nestle ist das eine nationale Marke und daher unwichtig. Ja? Mhm. Und deswegen haben wir das mitten während Corona gekauft. Ich glaube, das war auch ein bisschen das Glück, dass wir da wenig Wettbewerb hatten. In solchen Situationen kannst du meistens eben auch eher etwas kaufen, was aus unserer Sicht unter Wert ist. Und weil wir geglaubt haben, wir können die gleichen Techniken, Marketingtechniken anwenden, wie wir sie auch sonst in Konsumgütermarken anwenden.
War das von Anfang an klar oder was hat Sie gereizt, dass Sie gesagt haben, oh, das wäre doch vielleicht ganz interessant für uns?
Also das hat uns deswegen, glaube ich, sofort gereizt, weil es einfach eine starke Marke ist. Ja, also und was wir bisher auch nicht kannten, Nummer 1 im Markt zu sein, das fanden wir auch nicht schlecht. Wir sind bisher immer der Herausforderer in vielen Märkten gewesen. Und das war natürlich bei Bübchen schon eine besondere Situation. Und ehrlicherweise, wenn man das sieht, da ist ja verdammt viel auch richtig gemacht worden schon. Also Bübchen, dieser hellblaue Ton, der ikonisch ist. Jeder, der über Kinderprodukte nachdenkt, der denkt sofort an dieses Hellblau. Die Produkte haben bei Stiftung Warentest alle mit sehr gut abgeschnitten. Gut ist schon eher selten. Und das heißt, da hat man sehr viel Vertrauen, auch schon, wenn man so eine Marke dann in dem Fall übernimmt.
Und Sie haben gesagt, Sie hatten jetzt Glück in der Corona-Zeit, es gab wenig Konkurrenten. Aber wer war noch mit im Rennen und warum haben Sie dann den Zuschlag bekommen?
Zwei Punkte. Es waren hauptsächlich noch verblieben Private Equity Unternehmen und Überraschung, das wollte Nestle nicht. Wir haben das Werk mit übernommen mit über 100 Leuten und die fühlten eine Verantwortung. Und das Zweite, die meisten auch von den Private Equity Unternehmen, die haben dann kalte Füße bekommen während Corona, ja. Sie müssen sich vorstellen, wir haben noch ein erstes Gespräch gehabt über die Verhandlungen, noch irgendwo im Hotel, wir schon alle mit Masken. Und hinterher stellte sich dann raus, dass ausgerechnet die beiden Berater der Verkäufer alle Corona hatten. Wir haben es nicht bekommen, aber so. Und ab da war dann irgendwie alles nur noch fernmündlich. Ja, und das war schon besonders, und da sind wir eben so ein bisschen auch niederrheinische Sturköpfe, dass wir dann weiter durchziehen und die anderen müssen das dann berichten und muss das jetzt gerade sein und ich muss reporten und die Märkte gehen runter. Die Märkte bei Babypflege gehen natürlich nicht runter, ja, weil das Baby muss weiter eingecremt werden, ja. Wer ein Baby hat, weiß das. Das ist, also guck, Frau Heisterkamp hat ja 2 Babys, also, musste weiter cremen, ja.
Ja. Da konnte man keine Pause einlegen.
Ja, nicht während genau. Corona. So, aber das ist dann so bei vielen Investoren so. Und dann blieben zwei, drei über. Und da waren wir sicher die, die den besten Mix geboten haben, da, aus sozialer Verantwortung und Preis. Man darf dann nicht sich vorstellen, dass die das dann einem schenken, sondern man muss schon wettbewerbsfähig sein, aber man darf nicht far off sein.
Ich glaube, uns zeichnet aus, wenn man das sieht, wir haben ja so ein gewisses Schema. Wir haben von Procter eine Marke gekauft, wir haben von Nestle eine Marke gekauft, wir haben von Henkel eine Marke gekauft. Und das sind, glaube ich, zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist, man braucht natürlich einen professionellen Käufer. Das heißt, wir haben einfach ein hervorragendes Team. Herr Milde und sein Team, die bei uns sind, die machen das, ich sag mal, so wie man das als in London machen würde. Das ist mal das größte Lob für die Finanzer, genau. das ist, glaube ich, das eine. Das heißt, auf der anderen Seite weiß man, wir verhandeln da mit jemandem, der auch das Thema kann, der die Due Diligence, die Professionalität hat.
Und der auch das Geld hat, um es mal kurz zu sagen. Geld.
Und das andere, glaube ich, ist, man darf das nicht unterschätzen, die Konzerne wollen natürlich auch ein gutes Zuhause haben für die Marken und für die Mitarbeiter und wollen da auch eine gewisse Ruhe. Ja, und wir übernehmen diese Unternehmen und in der Regel, also bei den dreien, von denen ich gerade gesprochen habe, haben wir überall Mitarbeiter aufgebaut. Mhm. Das heißt, das hat zu Wachstum geführt und nicht zu Mitarbeitern, die Arbeitsplätze verloren haben. Und das ist natürlich auch angenehmer für so einen größeren Konzern, wenn man was verkauft und da wird erstmal reingeschlagen und die Hälfte wird entlassen. Und ich weiß nicht, das wünscht sich natürlich ein größeres Unternehmen nicht, sondern sind auch froh, wenn es in gute Hände geht, wo es danach verantwortungsvoll weiter.
Ja, wir sind einfach grundsätzlich wachstumsorientiert und nicht so die Cost-Stripper. Mhm. Ja, das sind andere.
Und spielt diese Nestle-Vergangenheit noch irgendeine Rolle, auch für das?
Im positiven Sinne. Weil Nestle ist ja ein Laden, der auch sehr qualitätsbewusst ist. Ich kann jetzt nur über das Werk, was wir in Soest übernommen haben, das war well-managed, würde man sagen. Ja, und die Qualitätsstandards waren sauber. Das ist nicht immer, wenn sie jetzt von irgendeinem Mittelständler, da wird manchmal ein bisschen gedreht, bei so einem Konzern nicht, die sind sauber und Nestle ist auch da sauber. Es hat sich auch gezeigt, als es dann darum ging, die Rentenansprüche der Mitarbeiter, die Nestle hatten, auch da haben wir es geschafft zusammen, die haben ja eine eigene Pensionskasse, die Ansprüche zu übertragen. Das heißt, wir zahlen heute in die Nestle-Pensionskasse ein für diese Mitarbeiter, die diese Ansprüche erworben haben. Das war super. Das ist seriös einfach. Das ist vielleicht das beste Wort.
Okay. Frau Heisterkamp, was ist denn eigentlich passiert seit der Übernahme? Also wir kennen alle diese blauen Fläschchen und Baby, aber es sind ja quasi ganz viele Nebenprodukte entstanden.
Ja.
Wie erleben Sie das oder wie haben Sie das erlebt?
Ich glaube, mit Übernahme haben wir, wie es bei Katjes üblich ist, erstmal ganz stark in Kommunikation und Marketing investiert. Wir haben damals gestartet mit einer Kampagne mit Sarah Connor als Markenbotschafterin aus dem Insight heraus, dass sie das Babyshampoo für ihre eigene Gesichtsroutine nutzt. Wie es vielen Erwachsenen tatsächlich geht, wenn Bübchen einmal zu Hause ist, dann bleibt die Marke auch und wird dann weiterverwendet. Das war ein starkes Signal an den Handel und natürlich auch an unsere Konsumenten, dass wir jetzt erstmal wieder sichtbar sind. Mhm. Und dann ist es so, wenn man ein Unternehmen übernimmt, was lange Zeit einfach nicht im Fokus stand, dann hat man auch ganz viele Chancen, die man ergreifen kann. Das fällt einem da nicht zu. Da muss man auch hart für arbeiten. Man muss ganz viel Liebe in die Marke stecken. Und dann fallen einem aber Dinge auf, die man noch anders oder aber auch einfach intensiver betreiben kann. Und das haben wir gemacht. Und so sind verschiedenste Innovationen entstanden. Wir haben stark in Kommunikation investiert. Genau.
Wie viel Experiment verträgt eine Marke, die auf Vertrauen baut?
Das Vertrauen, das sich jetzt die Marke Bübchen speziell erarbeitet hat, über 65 Jahre, ist unser höchstes Gut. Damit würden wir nicht experimentieren. Unsere Herausforderung ist trotzdem, dass wir auch neue Eltern in die Marke führen müssen. Und wenn man sich überlegt, dass man täglich ja mit Tausenden von Werbebotschaften konfrontiert ist und nur die wenigsten ankommen, dann müssen wir uns mehr erlauben als andere, müssen wir anders sein als andere, um dann auch gesehen zu werden.
Gibt einem dieses Vertrauen als Marke mehr Freiheit oder ist es mehr Verantwortung, die man übernehmen muss?
Würde fast sagen, dass es ausgewogen ist. Mhm. Also ich glaube, dass die Verantwortung extrem hoch ist. Auch das Arbeiten mit Kindern und Themen rund um Kinder. Weil sobald man mit Kindern arbeitet, immer ganz, ja, Bilder von eigener Verantwortung oder von ja so Instinkten geweckt werden, die auch immer sofort intensive Emotionen hervorrufen. Und wie gesagt, trotzdem müssen wir die Marke weiterentwickeln, wollen das natürlich auch, weil wir daran glauben. Und deshalb ist es schwer, darauf eine klare Antwort zu finden.
Doch, die klare Antwort ist ein Und.
Ja. Wie? Vertrauen und Freiheit?
Ja.
Okay.
Das ist die klare Antwort.
Das
ja?
geht?
Das für, ja, klar. Das ist doch kein Gegensatz. Ja,
ja also das ist
Freiheit
ja,
und Unfreiheit ist ein Gegensatz, ja. Aber Vertrauen und Freiheit ist eher additiv. Ja,
ja aber das ist ja, also man hat ja, vielleicht gerade in Deutschland ist man ja oft sehr verkopft, wo man dann denkt, dieses Tradition bedeutet Vertrauen und das deswegen auch die Frage, wie viel Experiment darf man sich erlauben, um immer noch vertrauenswürdig zu sein? Dem
ja gut, die Qualität
gegenüber.
Mit den Babys, also ich bitte Sie, also Sie haben ja auch Kinder, das, ich habe auch ziemlich viele Kinder, was Sie da auch, das ist doch wohl klar, dass wir als Hersteller das als allererstes sehen. Wir würden nie, ich wiederhole, nie irgendetwas machen, das in irgendeiner Weise dieses Vertrauen, wir sparen auch nie an Rohstoffen. Ganz generell nicht. Das ist einfach Quatsch. Diese ganzen Typen, die zu schwach sind, Differenzierung zu schaffen und deswegen die Preise nicht hochkriegen, die fangen dann an Rohstoffen zu drehen. Unser Weg ist genau andersrum. Vertrauensmarke ist ein schönes Wort. Und die muss sich weiterentwickeln. Es müssen ja auch eben neue Verbraucher dazukommen.
Mich haben zum Beispiel nach der Folge, als wir über das Shireen Beauty Produkt, also das gibt ja unterschiedliche Produkte, Öle, Bodymilk, Scrub und so weiter. Ich habe gesagt, hey, ich wusste gar nicht, dass das zu Bübchen gehört. Wie stelle ich mir das vor? Also wann sagt die Firma, so jetzt müssen wir irgendwie neue Wege gehen? Und wo kriegen Sie die Impulse dafür her?
Also ich glaube, dass Unternehmen sagt nicht so, jetzt müssen wir neue Wege gehen, sondern das kommt aus jedem Einzelnen heraus, entweder aus der Geschäftsführungsebene, aber nie als Auftrag, so jetzt ist mal ein neuer Weg, sondern es ist eigentlich immer die Idee, die im Fokus steht. Und wenn die Idee gut ist, dann gehen wir einen neuen Weg. Ja, dann packen wir's.
Ich glaube, genau. Was bei Bübchen ein bisschen anders ist als bei Katjes, ist, dass diese Kategorie viel mehr Vielfalt hat. Mhm. Also wenn man sich mal den Fruchtgummimarkt anschaut, da gibt es 2, 3 Player. Einen natürlich, der besonders gut ist. Und das sind wir. Und dann gibt es ja in dem anderen Segment gibt's halt viel mehr Marken. So, und ich glaube, das ist auch das Tolle an Bübchen im Gegensatz zu Katjes, dass man mit einer neuen Idee sofort in ein neues Segment gehen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, für uns auch eine neue Situation. Also ich glaube, Bübchen, die Frau Heißekamp, hat einen großartigen Job gemacht, hat die Marke weiterentwickelt. Wir wachsen, hat dann eine neue Altersgruppe angesprochen mit der Pokémon-Lizenz und das und hat das Bübchen. Und irgendwann kam der Gedanke, wir können mit Shireen David sozusagen nochmal eine ältere Zielgruppe ansprechen und wir können aber gleichzeitig mit Barnegen wiederum ein ganz anderes Thema ansprechen, weil da geht es beispielsweise um das Thema Cold Cream, was im Winter großartig ist, weil es die Haut schützt vor dem Trockenwerden.
Das also ist sozusagen diese norwegische Creme, ne?
Genau, also skandinavisch, skandinavisch, also ursprünglich aus Schweden. Und das ist, glaube ich, so toll, dass diese Marken nebeneinander existieren können in diesem Segment, weil ja, da eine Vielfalt ist, weil jedes Produkt einen spezifischen Nutzen hat. Und das ist für uns eine ganz neue Chance, dass dadurch viel aus der eigenen Mannschaft, aber auch eben aus anderen Quellen kommt, um das Wachstum reinzubringen.
Gab es denn bei der Zusammenarbeit irgendwas, was Sie überrascht hat, was Sie so vorher nicht gedacht haben? Also, oder so gegenseitige Lerneffekte? Was hat Katjes von Bübchen gelernt und Bübchen von Katjes? Gibt es da was?
Weiß nicht, also ich weiß nur, dass wir immer sehr an dem Thema Verpackung bei Katjes gearbeitet haben. Es ist ja immer ein Riesenthema. Man hat die Packung und Plastik und Papier und was gibt's alles. Und am Ende ist diese ganz dünne Plastikverpackung immer noch bei Fruchtgummi das Beste und Effektivste. So. Aber da haben wir uns Jahre schon beschäftigt uns damit.
Weil Fruchtgummi einen Wasseranteil hat.
Ja, feucht ist, genau. Und wenn man jetzt eine Papierverpackung nehme, dann müsste hinten auch eine Folie, dann wäre das im Grunde
sonst
Sondermüll.
Sonst trocknet es aus,
genau,
ne?
Okay. Genau. Und bei Bübchen weiß ich, wir haben die Marke übernommen. Und da war die erste Frage auch, was können wir mit der Verpackung machen? Und dann hieß es erstmal, ja, es ist ganz schwierig und das geht nicht. Und ich glaube, ein halbes Jahr später war das ganze Sortiment umgestellt auf 100% Recyclingmaterial. So, okay. Und ich glaube, das kam, bei uns war immer dieser Wille, unbedingt da was zu machen bei Katjes, deswegen kamen wir bei Bübchen und da war sofort der Gedanke, können wir das da dann nicht machen? Und da hat das großartig geklappt. Da würde ich sagen, das ist ein Learning, was wir hatten.
Wie sehen denn seit der Übernahme, wie sehen die Zahlen aus? Büchchen ist steil nach oben gegangen, kann man so als Laie mal kurz so zusammenfassen, oder?
Ja, also wir haben das Glück, dass wir tatsächlich jährlich wachsen und in Summe auch stärker als der Markt. Von daher, es darf so weitergehen, ja.
Okay. Es gibt ja nicht mehr Kinder.
Nee, es wird. Ja. Ja, aber ist sowas, ist das tatsächlich dann ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzt? Und ist es dann umso wichtiger, dass man so Shireen Beauty hat, um das Sortiment zu erweitern?
Nee, also am stärksten, also Shireen Beauty ist nochmal ein extra Thema, wächst natürlich von 0 auf 15 oder 20 Millionen, ist schon ganz gut. Aber hier ist es so, dass das auch im Jahr so.
2% Geburtenrate geht um 2% runter.
Ja, aber unser Wachstum ist so bei 10-12% jedes Jahr. So, das ist schon ganz gut.
Aber
das
berechnet man nicht sowas ein? Also, dass die Geburtenrate
zu Nein, wir berechnen gar nichts vorher ein. Wir wollen wachsen. Ja?
Wir können ja vor allem an der Geburtenrate schwerlich was ändern.
Aber
wir haben uns
das
persönlich viel Mühe gegeben.
Aber macht man sich über sowas Gedanken, dass die Geburtenrate, also macht man sich, spielt sowas eine Rolle oder ist sowas egal? Die Kinder, die da sind, die müssen wir halt versorgen. Und
ich mag das immer nicht, diese Diskussion, der Markt ist so. Das gibt es unheimlich häufig, dass jemand sagt, ja, der Markt ist minus 2%, also bin ich ja super, weil ich bin minus 1%. Warum sage ich das? Weil wir sind der Markt. Ja, wir sind ja diejenigen, die entscheiden, was im Markt passiert. Wir können den Markt für Anzahl Kinder nicht beeinflussen, aber wir können natürlich die Form der Nutzung, wir können neue Produkte anbieten. Und das ist bei Büchern auch, glaube ich, vorher auch nicht bekannt gewesen, 50% der Nutzer sind ja gar nicht Nutzer, die das für Babys nutzen, sondern es sind Nutzer, die die Rezeptur so gut finden, weil sie eben, also viele Ärzte, Dermatologen empfehlen beispielsweise Bübchen, weil es sehr gut ist, wenn man Probleme mit der Haut hat. Ja, und
was Babys vertragen?
Ist natürlich.
Vertragen.
Ja, insofern
weiß der Erwachsene auch.
Und das war auch, glaube ich, vorhin das Beispiel mit Sarah Connor. Ja, die hat Kinder, ja, die hat das, verwendet das auch für die Kinder, aber sie verwendet es auch für sich selber, weil es einfach gut für ihre Haut war. Und hat es auch effektiv in der Zeit verwendet. Das war natürlich dann auch schön. Und daher glaube ich, diese Grundansage immer, der Markt ist so, das ist, finde ich, die schlimmste Ausrede, die es gibt. Weil du bist der Markt, du entscheidest, was der Markt macht, du machst deinen Markt. Und daran kannst du dich messen lassen, dass du selber wächst, aber nicht im Vergleich zu.
Und dann müssen wir natürlich über einen Werbespot sprechen, der ja auch aus dem Baby-Universum doch ein bisschen revolutionär war. Super sanft. Alle, die jetzt denken, hä, was ist das? Da sind Kinder zu sehen, die sehr erwachsen inszeniert sind, so mit Hip-Hop-Sound. Und also ich würde sagen, so ein klassischer Bruch zu normaler Baby-Werbung, wo man kleine Babys schaukelt, irgendwie auf Federn und süß und so. Warum war dieser Bruch gewollt? Warum wollte man extrem dagegen vorgehen?
Weil wir klassisch für absolut nicht wirkungsvoll erachten. Wenn man klassische Babywerbung macht, dann heißt das ja auch, dass es andere genauso machen. Und damit können wir uns nicht differenzieren. Zudem wollten wir unterhalten, Abstand nehmen von genau den Bildern, die du gerade beschrieben hast, von dieser Wattewelt, aber auch von all dem Sorgenvollen, was da immer mitschwingt. Wir haben die beste Qualität, darauf können sich unsere Verbraucher verlassen, wie Herr Bachmüller schon sagte. Es ist ein großes Vertrauen in die Marke vorhanden und deshalb haben wir den Mut gehabt, einfach zu unterhalten, leichter zu kommunizieren.
Okay, und was sollte damit transportiert werden, wenn ich sozusagen Babys als Erwachsene inszeniere?
Ja, also im Fokus stand nicht, dass Babys erwachsen inszeniert werden sollten, sondern das Thema super sanft. Das ist eine Klammer, die für uns eine Möglichkeit bietet, erinnerbar zu sein. Wir haben extrem viele unterschiedliche Qualitätsmerkmale, wie zum Beispiel die Ökotest-Auszeichnung. Wir nutzen statt Mineralöl Paraffin, also die Fette, nur nährende Öle natürlichen Ursprungs. Wir werden von Hebammen und Ärzten empfohlen. Wir sind sogar für Neurodermitiker geeignet aufgrund der Sanftheit. Aber all das sind Fakten, die man in Summe schwer einem Verbraucher transportieren kann. Und so nehmen wir den Begriff super sanft und laden ihn dann entsprechend mit diesen Fakten auf. Und das stand im Fokus. Und super sanft ins Ohr zu bekommen, wie kann man das leichter als mit dem Massenphänomen Hip-Hop, das eben auch ein popkulturellen Zeitgeist anspricht, den gerade junge Eltern sehr gut nachvollziehen können.
Und viele haben einfach noch so ein Bild von Müttern, das so ein bisschen aus Heimatfilmen stammt. Ja, die Masse der Mütter ist zwischen 25 und 35, ist auch mit Hip-Hop sehr vertraut. Okay. Ja, wir wollen die ansprechen, und zwar in ihrer Sprache. Darum geht's uns immer. Wir wollen nicht hier so ein Heimatfilm-Epos da liefern, ja, sondern wir wollen in der Ansprache so sein, dass das auch auf Insta gesehen wird. Ja, und wenn die, und nicht gleich der Daumen hoch geht und sagt, oh Gott, ja, wir sind hier nicht die Bundesgesundheitszentrale, sondern wir wollen Leute auch fröhlich ansprechen und trotzdem die guten Eigenschaften, eben die super sanfte, was eben auch dafür ja sorgt, dass jeder das benutzen kann. Das wollen wir rüberbringen. Aber aufmerksamkeitsstark und nicht öde.
Das ist Ihnen ja gelungen. Also die war ja sehr aufmerksamkeitsstark. Sie hat provoziert, sind ja auch einige Eltern gewesen, die das nicht so lustig fanden. Haben Sie Shitstorm kann ich jetzt nicht sagen, aber haben Sie das in Kauf bewusst genommen? Haben Sie das bewusst in Kauf genommen, dass es sozusagen auch kritische Stimmen gibt?
Wir polarisieren, glaube ich, nicht zum Selbstzweck, kann man vorweg sagen. Ich glaube, man muss mutig sein und man muss das in Kauf nehmen, um sich abzugrenzen oder zu differenzieren von anderen Marken. Am Anfang der Kampagne stand das Bild der Giraffe. Das hatte Herr Bachmüller reingegeben. Das fand ich sehr eindrucksvoll, und Giraffe deshalb, weil sie absolut unverwechselbar ist. Und wenn man ein Kind fragt, mal mir mal bitte eine Giraffe, dann ist sehr sicher, dass man eine Giraffe erkennt. Und dazu ist sie nicht laut, sie ist nicht aggressiv, sie ist super sympathisch und unterhaltsam. Und genau das wollten wir auf unsere Kampagne übertragen.
Ich möchte mal sagen, das ist eine der besten Kampagnen, die wir in der Gruppe letztes Jahr entwickelt haben. Also erstmal ein großes Lob an Frau Heisterkamp. Ich kann auch jedem, der das gerade hört, einfach sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist für unsere Follower und alles, aber geht jetzt mal auf YouTube, schaut euch mal Bübchen, super sanft, das Video an. Das ist einfach erstmal großartig. Und wenn man das gesehen hat, versteht man, glaube ich, dass dieses klassische Bild, wenn man über Baby-Shampoo oder ähnliches hat, da denkt man ja über Mama, Kind, so eine, und im Grunde so eine Welt, die im Grunde so wegdaddelt. Die interessiert ja im Grunde gar keinen. Und da kann man auch die Kommunikation lassen. Und das ist eine so großartig unterhaltende Form, dass man einfach da sitzt, man muss grinen, man freut sich, man sieht diese Kinder in dieser Hip-Hop-Welt, das ist ja, es ist super cute und auch super überraschend. Und das ist eigentlich das Wunderbare. Und gleichzeitig schafft man es, den Kern-USP des Artikels mit dem Supersanft durch das Hip-Hop, durch diese Welt, durch die Bubbles, die da durch die Gegend, mit einem Kind, was eine coole Kette um den Hals hat. Also es ist, ich würde sagen, in dieser Welt fast, kann man sagen, Werbegeschichte.
Und trotzdem, wo würden Sie sagen, wo verläuft die Grenze zwischen provokant und problematisch?
Ja, es ist ja gar nicht provokant. Also ich meine, jeder, der Kinder hat, ich weiß nicht, die Welt, in der vielleicht viele in der Werbung die Kinder sehen, die gibt es doch gar nicht. Ja, mit den Kindern macht man Quatsch, man ist im Sandkasten und man, also meine Kinder haben viele Bilder, mit die nicht werblich waren, wahrscheinlich erzeugt. Und das ist so, ich meine, das eine Kind sitzt da auf so einem Plastikauto, ja, wie so ein cooler Gangster. Ja, ich meine, jede kennt, dass es diese Plastikautos auch in den Gärten gibt, wo die Kinder voller Stolz, das sind ja alles Motive, die Kinder selber cool finden. Es ist ja nicht ein Motiv, wo ein Kind, sag ich mal, reingesteckt wird, sondern es sind eher Motive, die man sogar gelernt hat, ja, in dem Wasser, mit den Bubbles, auf diesem Auto. Also ich finde, es ist nicht eine unnatürliche Welt. Ich glaube, was die Überraschung ist, ist, dass die plötzlich zu Hip-Hopern werden, und das ist großartig.
Kinder machen auch Spaß. Um das mal klar zu sagen.
Da spricht einer
aus. Die machen den Eltern Spaß, die machen auch für sich selber Spaß. Ja, und das wird da, glaube ich, deutlich gemacht.
Das Wichtigste, und das möchte ich sagen, ist, aus dem Einerlei der Werbung rauszukommen. Und das ist wahnsinnig schwer.
Also Werbeblock auch für unsere Agentur, Anthony.
Ja, also das ist ausgesprochen schwer, und da gehört Mut zu. Weil natürlich diese reingewaschenen Kampagnen, die wir immer sehen, die kann man sich leisten, wenn man hunderte von Millionen in Werbebudget steckt. Das tun wir nicht. Wir geben kleinere Werbebudgets auf die Marken, aber dafür ist die Markenwerbung einfach ein bisschen eckiger, ein bisschen auffälliger, ein bisschen kreativer. möchte ich sagen. Und das ist bei der Supersamt-Kampagne von Bübchen, ich muss sagen, außergewöhnlich. Ich bin total stolz auf das Team, weil ich gucke mir die auch jedes Mal wieder gerne an. Das ist auch so ein Zeichen für Werbung. Es gibt so Werbung, die hat man zweimal gesehen, dann hat man sie auch durch. Diese Werbung kann man.
Abschließend so, wo sehen Sie Bübchen so in 5 Jahren und dürfen wir uns auf neue kreative Produkte freuen?
Absolut, immer, genau. Ich sehe den Weg im Grunde so weiterentwickelt, wie wir ihn angefangen haben. Mein Ziel ist es, mutig zu bleiben, aber auch sensibel für eben diese ganzen Emotionen, die Elternsein mit sich bringt. Und deshalb hoffen wir einfach, dass es genauso weiterläuft, wie wir jetzt die ersten fast 5 Jahre gestartet haben.
Und an Sie beide, gibt's so ein Learning aus dieser Zusammenarbeit?
Das Learning ist, nochmal, ist auch ein persönliches Thema. Sie haben 2 Kinder? Mhm. Gut, dann sind wir hier am Tisch mit 4 Leuten und 12 Kindern. So, das heißt, eine gewisse Grundverständnis ist da. Ja, Kinder machen Spaß und machen auch selber gerne Spaß. Und das kommt darüber. Und witzigerweise wurde das bisher in der Werbung für Babypflege überhaupt nicht realisiert. Und wir tun das und wir merken, und das ist das Learning, dass es vielen Müttern offensichtlich so geht, dass sie das genauso sehen.
Ja, für mich war das größte Learning, also ich war sehr überrascht, dass 50% der Verwender von Bübchen das nicht für ihre Kinder kaufen, sondern für sich selber, weil einfach die Rezeptur so schonend für die Haut ist. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Es war für mich an sich eher eine Babymarke und habe daraus plötzlich gelernt, ja, es ist eine Babymarke, aber es ist auch eine dermatologische Marke, wenn man so sagen darf.
Dann kann ich nur sagen, Frau Heisterkamp, vielen Dank für den Besuch, dass Sie da waren. Vielen Dank, Herr Fassin, Herr Bachmüller. Wie immer, sehr spannende Einblicke. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und erzählt gerne weiter, dass es uns gibt, dass es unseren Podcast gibt. Lasst uns am besten gleich noch eine Bewertung da. Ihr könnt wie immer Fragen stellen unter der Spotify-Folge. Ihr könnt sagen, was ihr doof fandet oder auch gerne loben. Immer her damit und dann hören wir uns gerne in 2 Wochen wieder bei Katjes packt aus.